24.07.24, Israel im Krieg, Tag 292. Ich sitze hier mit Sarah Maria Sander. Es ist schon etwas länger her, dass ich das letzte Mal einen Gesprächspartner hatte. Ihr wisst, alle paar Tage gibt es einen operativen Update und ein bisschen Analysen von mir. Hin und wieder aber gibt es Gesprächspartner und es gibt viele unter euch, die das mögen, weil wie oft kann man nur dem Arie zuhören, ne? Also es ist doch auch irgendwann, stelle ich mir sehr schwierig vor. Aber tatsächlich gibt es sehr viele von euch, die stabil dranbleiben. Zur Abwechslung, heute bin ich mit der Sarah hier. Wir sitzen in Tel Aviv, entspannt unter einem großen Baum. Das Wetter ist gut, vielleicht zu gut. Und die Kriegssituation ist nach wie vor die Kriegssituation, wo ihr natürlich meine Ansichten mittlerweile alle gut kennt. Aber es ist auch mal spannend, die Ansichten von anderen hier in diesem Podcast zu hören. Besonders von Menschen, die mir in der letzten Zeit, mir persönlich, positiv aufgefallen sind. Also Sarah, fangen wir damit an. Wer bist du, Sarah? Stell dich kurz vor.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich bin Sarah, ich bin 28 Jahre alt und ich lebe in Berlin. Meine Familie kommt aus überall her tatsächlich. Ich habe Wurzeln in der Ukraine, in Russland, in Israel. Ich bin jüdisch. Und ich bin eigentlich gelernte Schauspielerin. Also ich kam 2015 nach Berlin. Ich bin ursprünglich in Bayern, in einer kleinen Stadt, geboren. Und da habe ich an der Hochschule für Schauspiel Konstanz Busch Schauspiel studiert, 2019 abgeschlossen und war dann ein paar Jahre an der Volksbühne im Ensemble und danach nochmal ein, zwei Jahre frei. Und ja, ich habe mich in den letzten Jahren vor allem eben auf meine Arbeit im Theater fokussiert. Ich habe auch viel Musik gemacht, aber dann kam eben vor über zwei Jahren jetzt schon mit dem Krieg in der Ukraine auch mein großes politisches Engagement. Also ich habe ein Stück geschrieben, zusammen mit Zeitzeugen, die den Ukraine-Krieg miterlebt haben, dafür Spenden gesammelt, war auf einer Tour durch Deutschland mit diesem Stück und setzte mich vermehrt auch für politische Gefangene in Russland und Belarus ein. Und eben in all diesen Jahren war die Verbindung zu Israel immer sehr, sehr stark. Und das ist jetzt natürlich mit allem, was passiert, nur noch stärker geworden.
Ja, mit allem, was passiert ist, würde ich direkt mal einsteigen und fragen, der 7.10., der 7. Oktober letzten Jahres, was hat er mit dir gemacht? Was hat er in deinem Leben, was hat sich verändert bei dir?
Eigentlich alles. Also ich glaube, das würden sehr, sehr viele jüdische Menschen sagen in der Diaspora. Ja, ich muss sagen, der 7. Oktober hat alles verändert, denn ich habe mich zum ersten Mal in meinem Land, wo ich aufgewachsen bin, also in Deutschland, wo ich geboren und aufgewachsen bin, zum ersten Mal nicht mehr sicher gefühlt, weil, also abgesehen von dem unbeschreiblichen Schmerz über das, was passiert ist am 7. Oktober, was man bis heute, was ich nicht in Worte fassen kann und nicht beschreiben kann, ist einfach diese Welle von Hass und Hetze, die auf unseren deutschen Straßen, auch vor allem in Berlin, plötzlich da war, die hat einfach alles mit sich gerissen. Und mir wurde spätestens, allerspätestens nach dem 7. Oktober klar, dass die Aufarbeitung, beziehungsweise wenn man sagt, es gibt keinen Antisemitismus mehr, dass das alles nicht wahr ist. Im Gegenteil, es hat alles nur in den letzten Jahren vielleicht geschlummert oder hat sich nicht so erkenntlich gemacht. Aber jetzt am 7. Oktober sind die Masken gefallen. Und der 7. Oktober hat mich auch so verändert, dass ich gesagt habe, ich muss nach Israel zurück. Ich muss hier sein und ich werde alles in meiner Macht Stehende versuchen, auf Deutsch mit meinen Mitteln, die ich als Schauspielerin, als politische Aktivistin, als Advocate habe, versuchen, gegen diese Propaganda, gegen die Missinformation anzukämpfen und für Israel da zu sein, so wie ich es kann. Ja.
Du, mega stark, finde ich mega spannend, was du da erzählst. Und bevor wir nach Israel kommen, vielleicht nochmal ganz kurz in Deutschland stehen bleiben, wo du ja geboren und aufgewachsen bist. Du sagst, Antisemitismus hat die letzten Jahre geschlummert, hat seine Masken fallen lassen. Wer hat denn seine Masken fallen lassen? Also wenn wir das konkret mal beim Namen nennen können, dein Gefühl, wer sind denn heutzutage in Deutschland die Antisemiten? Aus welchen Camps kommen die, aus welchen Lagern? Eher rechts, eher links, eher Migranten, eher Nicht-Migranten, eher alt, eher jung, religiös, nicht religiös? Was ist so dein Eindruck?
Also ich denke, das zieht sich wirklich durch alle Schichten, durch alle Gruppierungen hindurch. Und was jetzt so der große, warum die Masken fallen, würde ich sagen, was der große Grund ist, ist, dass mit dem 7. Oktober es plötzlich legitim wurde, in Anführungszeichen selbstverständlich, über die eine angebliche Kritik an Israel seinen fest festsitzenden Antisemitismus freien Lauf zu lassen. Und das zieht sich wirklich durch alle Schichten, durch alle also politischen Richtungen, religiösen, nationalen Richtungen hindurch. Ich würde sagen ganz persönlich, was mich am meisten gerade erstaunt und verletzt, ist vor allem der Antisemitismus, der von den Linken kommt. Warum? Weil ich eben als Schauspielerin vor allem in dieser Theater-Künstler-Bubble bin, ja, in der Entertainment-Bubble, und da eben ganz viele Links sind so. Und vor allem aus dieser Ecke diesen Antisemitismus zu erfahren, das schmerzt, weil es eben viele auch teilweise Freunde waren, jetzt sind sie es nicht mehr so, und das hat mich, glaube ich, am meisten nochmal schockiert, auch wenn ich eigentlich jetzt im Nachhinein denke, es hätte mich nicht schockieren sollen, weil es eigentlich eh klar war, so, aber das, was ist, was mir jetzt persönlich am meisten so im Kopf geblieben ist.
Moment, du hast also vor dem 7. Oktober Freunde gehabt, die auch aus einer, wie du sagst, linken Bubble, Schauspieler, wie auch immer Bubble, und nach dem 7. Oktober, weil die Meinungsverschiedenheiten mit dir hatten, plötzlich nicht mehr mit dir befreundet sein wollten? Oder wie genau hast du da irgendwie so ein Erlebnis, was du gerne mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen würdest, gerne eventuell?
Also es ist eigentlich noch viel krasser. Und zwar nach dem 7. Oktober und vor allem, nachdem ich öffentlich auf meinem Instagram, auf YouTube mich ganz klar für Israel positioniert habe, sind Freunde, die wirklich auch enge Freunde waren oder Kollegen, plötzlich verschwunden. Das heißt, seit dem 7. Oktober, ich habe wirklich Freunde, die ich vor dem 7. Oktober als einer meiner engsten Freunde bezeichnen würde, ich habe seit Monaten nichts mehr von ihnen gehört. Abgesehen von dem offensichtlichen Antisemitismus, also wo Leute ganz klar so das beschreiben, ja, also mir ins Gesicht sagen, mir schreiben. Aber dieses Schweigen, dass plötzlich Leute einfach verschwinden, die vor dem 7. Oktober da waren, das ist natürlich, das reißt einen wirklich den Boden unter den Füßen weg. Ich bin jetzt mittlerweile abgehärtet und sage dann, wie Ben Salomo in seinem großartigen Lied singt, ich kämpfe allein. Ne? Das ist alles, es ist in Ordnung. Vor allem, wenn ich jetzt hier in Israel bin, merke ich, ich brauche da eigentlich niemanden in Deutschland. Es klingt kalt, ja, aber es ist leider wirklich die Realität. Ich habe von, nicht mal meine, das ist ganz krass, nicht mal meine besten Freunde fragen mich jetzt, wie es mir geht. Die wissen, dass ich in Israel bin, bis auf meine jüdischen Freunde, ja, also bis auf meine jüdischen Freunde. Und natürlich meine Familie, ja. Und das ist natürlich, das ist auch so eine Art Antisemitismus, würde ich sagen. Das ist kein artikulierter Antisemitismus, aber es ist irgendwie komisch, warum plötzlich ein Mitgefühl oder zumindest so ein Satz, wie geht es dir? Bist du okay? Du bist gerade in Israel. Ist alles in Ordnung? Dass das nicht über die Lippen kommt. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich vermute, dass das in irgendeiner Weise auch damit zusammenhängt, dass ich jüdisch bin, dass wir jüdisch sind.
Woher kommt denn diese, auch so eine, eigentlich irgendwie so eine abstrakte Frage, aber ich frage mich das ja auch seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja selber mit brutalem Antisemitismus unter Muslimen in Berlin-Wedding aufgewachsen. Ich weiß, woher der Antisemitismus unter Muslimen kommt. Aber du sagst jetzt eher aus der linken Bubble. Ich frage mich da, was für ein Problem haben diese jungen Deutschen mit Juden? Was genau steckt in ihnen? Ist es irgendwie, dass sie die Vergangenheit ihrer Großeltern irgendwie falsch verstanden oder falsch verarbeitet haben? Oder was ist es? Hast du da irgendwie eine Idee? Das ist, weil so viele Fragen, ich werde auch immer wieder gefragt, was haben diese Leute gegen euch Juden? Ja, das ist immer irgendwie eine bescheuerte Frage, weil mein Sohn, der 12 geworden ist, hat mich auch vor kurzem mal gefragt, du Papa, warum haben Leute ein Problem mit uns Juden? Was antwortet man einem 12-Jährigen da? Ne? Das ist, naja.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Aya. Und wenn ich eine Antwort hätte, ich weiß es nicht, dann würde ich die irgendwie rausschreien und überall Berichte schreiben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich hab schon so viele Theorien selber aufgestellt. Ist das vielleicht etwas, so meine letzte Theorie ist, dass sie wissen einfach nicht genug. Ja, ich nehme sie schon fast in Schutz. Sie sind politisch ungebildet, sie wissen nicht genug über Israel, sie lassen sich von dieser Welle, vor allem auf Social Media ja passiert. Ja, also
Geschichte,
keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil eben viele in meiner Generation, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, die bilden sich teilweise auch über Social Media weiter, muss man leider sagen, ja. Und bei Social Media ist ja die Welle an anti-israelischer Hetze, ja, und an Antisemitismus gerade so groß, vielleicht lassen sie sich mitreißen. Aber nach einigen Monaten habe ich auch gemerkt, das kann ja keine Entschuldigung sein. Wir leben ja 2024 mittlerweile, jeder hat Access so zum Internet, ne? Jeder kann sich weiterbilden, das kann eigentlich keine Entschuldigung sein. Und ich weiß es wirklich, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, das wollte ich auch nochmal erwähnen, der Antisemitismus ist nicht aus der linken Ecke. Ich habe den nur jetzt erwähnt, weil das vielleicht nochmal so eine Nische ist, die vielleicht noch nicht so besprochen wird oder wo Leute vielleicht noch nicht so genau sich trauen, darüber zu sprechen. Aber ich merke ganz krass wirklich, dieser linke Antisemitismus, wir müssen den wirklich unter die Lupe nehmen, weil der gerade wirklich sich so ausbreitet wie ein Feuer. Und das sind ja teilweise die Menschen, vielleicht sind das nicht diejenigen, die am lautesten auf den Straßen hetzen. Ja, das sind ja dann eher vielleicht andere Gruppen. Aber die stehen da und die supporten das und die teilen das. Und die geben diesen Menschen, die da ganz laut schreien, eine Plattform immer und immer wieder. Und vor allem eben in dem Entertainment-Bereich, ja, da sind ja auch teilweise Menschen mit unfassbar vielen Followern, ja. Die haben ja wirklich eine Reichweite, wie in Amerika zum Beispiel die unsägliche Bella Hadid. Aber in Deutschland gibt es ja auch solche Fälle, jetzt nicht so krass, ne?
Mhm.
Und das ist eben etwas, wo ich sage, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort, aber es ist gut, dass wir jetzt darüber sprechen und vielleicht langsam Stück für Stück finden wir eine Lösung. Ja,
was? Nee, eine Lösung gegen Antisemitismus, daran, das finden wir nicht. Ich glaube, das sitzt ganz tief bei ganz vielen Menschen, die irgendwie allgemein ein Problem mit sich und der Welt haben und dann irgendwie einen Schuldigen suchen und der Jude, das passt, weil das irgendwie seit 2000 Jahren hat man immer mal wieder irgendwie den Juden als Sündenbock gefunden. Das ist, das kann man, schaut, ihr braucht nur auf deutsche Schulhöfe zu gucken. Ich meine, wer hat jemals gehört, ey du Moslem oder ey du Christ oder ey du Buddhist, aber ey du Jude? Macht irgendwie Sinn, hört sich sogar irgendwie so an, als wenn das irgendwie normale Sprache ist. Oder so Judenwitze gibt's von hier bis nach Australien, aber Witze über Christen oder Buddhisten oder Hinduisten, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, wisst ihr, was ich meine? Aber ich mache euch jetzt ganz kurz mal Eigenwerbung, weil die meisten von euch kennen mich natürlich erst seit dem 7. Oktober, weil ich halt als Sprecher der Armee halt und auch diesen Podcast als Sprecher der Armee ins Leben gerufen habe und hier über Krieg berichte. Auch ich habe noch andere Leben, wenn ihr so wollt, und habe tatsächlich mehrere Bücher geschrieben. Eines meiner Bücher, was ich euch ans Herz lege, ist 2018 erschienen mit dem Titel oder unter dem Titel Der neudeutsche Antisemit. Gehören Juden heute noch zu Deutschland? Ja, 2018. Und dort in diesem Buch, Der neudeutsche Antisemit, erzähle ich über Antisemitismus von links, von rechts, aus der Mitte, Verschwörungstheoretiker, Muslime, Juden, Christen, Medien, also wirklich, sie schießen ja aus allen Richtungen, ja. Jegliche Farbe, jegliche Größe, und deshalb für diejenigen von euch, so Leseratten, besorgt euch Der neudeutsche Antisemit. Pro verkauften Buch kriege ich irgendwie 20 Cent ab. Also danke schon mal im Voraus. Aber zurück zu dir, Sarah. Du bist mir aufgefallen vor ein, zwei Wochen, das will ich hier mit den Zuhörern kurz teilen. Ein gemeinsamer Kumpel von uns hat mich auf dich hingewiesen, hat gesagt, du Arie, schau mal, da gibt's eine Sarah, das ist eine Nette, das ist eine Liebe, die ist im Einsatz, die kommt nach Israel, die will hier berichten und die will sich ins Zeug legen. Und seitdem follow ich dir auf Instagram und finde, was du machst, sehr, sehr stark. Erzähl uns doch mal, was du so machst in diesen Tagen hier in Israel, weil ich nehme an, dass die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer dich eventuell deinen Namen zum ersten Mal hören. Für diejenigen unter euch, die auf Instagram sind, bitte followt der Sarah dort unter Sarah Maria Sander. Aber Sarah, erzähl, was hast du so in den letzten Tagen hier gemacht und was ist dein Eindruck von Israel in diesen Tagen, 9,5 Monate nach Kriegsausbruch?
Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, weil du wirklich großartige Arbeit machst und das bedeutet mir sehr viel, hier mit dir in diesem Gespräch zu sein. Also nach dem 7. Oktober, tatsächlich aber schon Anfang 2024 erst, weil die ersten Monate muss man erstmal diesen Schock verarbeiten, was überhaupt passiert ist, habe ich gesagt, ich will wieder zurück nach Israel, ich muss etwas machen. Ganz konkret wusste ich noch nicht genau was, ich wusste, ich wollte Menschen interviewen, ich wusste, ich wollte unbedingt zeigen, wie das Land ist, denn was mich am meisten auf Social Media und überhaupt in den Medien erschreckt und verletzt hat, ist, dass Israel so porträtiert wurde, wie es gar nicht ist. Ich bin jetzt das erste Mal in Israel war ich vor über 10 Jahren und dann regelmäßig immer wieder hier. Ich habe hier auch Verwandte und ich liebe dieses Land und ich weiß, das Land ist vollkommen anders, als diese Hetzer und Hasser es porträtieren. Jetzt war ich im Juni zum ersten Mal hier und ich habe sehr, sehr viel gefilmt. Ich habe Interviews gemacht. Ich habe selbst solche einfachen Sachen, ja, wie dieser Propaganda-Vorwurf, Israel ist ein Apartheid-Staat. Ja, das habe ich im Juni mit einigen Beiträgen, in denen ich zum Beispiel in Tel Aviv Jaffo spazieren war, ihnen gezeigt habe, schaut mal, hier ist eine Moschee, hier sind muslimische Bürger, ja, hier sind 20% der israelischen Bevölkerung sind israelische Araber. Also habe ich allein mit diesen Beiträgen schon sehr eine große Followerschaft gewonnen und die Leute schrieben mir, Sarah, das wusste ich nicht, das habe ich nicht erwartet. Und da dachte ich, das kann ja gar nicht sein. Dinge, die für mich selbstverständlich sind, weil ich Israel kenne, weil ich hier Menschen kenne, weil ich Familie hier habe, sind für den ganz normalen Deutschen anscheinend immer noch ein Geheimnis. So, und das fing eben mit so diesen kleinen Berichten an. Und dann kam ich jetzt im Juli wieder. Ich bin jetzt seit über 3 Wochen hier. Und jetzt habe ich mich wirklich auch sehr, sehr ernsteren Themen gewidmet. Meine letzten Beiträge waren einmal über die Indoktrination von den palästinensischen Kindern im Schulsystem, das ja teilweise von der UNRWA, also nicht teilweise, zum größten Teil finanziert wird, also Deutschland auch mitfinanziert. Ja, ein riesiges, riesiges Problem. Dann dieser Vorwurf, in Gaza hungern Kinder, das habe ich auch aufgearbeitet. Und ich muss auch wirklich sagen, in meine Recherche fließen Tage. Ich habe unzählige Bücher gelesen, Artikel, ich spreche mit den Menschen. Also ich würde niemals irgendetwas posten, was einfach nur eine Meinung ist, was ja gerade diese Propaganda-Menschen ja sehr, sehr mögen. So. Und was jetzt am meisten natürlich mir in Erinnerung geblieben ist und wo ich jetzt glaube, ich meinen wirklich Hauptfokus hinlegen will. Ich habe vor ein paar Tagen einen jungen Israeli kennengelernt, eigentlich in Deutschland geboren ist, Alon. Und er hat mir angeboten, ich habe ihm von meiner Arbeit erzählt, mich in den Norden zu seinem Kibbutz zu bringen. Er kommt aus dem Kibbutz Dan, wirklich in der tiefen evakuierten Gegend, so 1-2 Kilometer von der libanesischen Grenze, damit ich dort Aufnahmen sammeln kann und wirklich erzählen kann, was die Menschen dort durchleben. Weil das ist für mich so ein unvorstellbar, dass wir in Deutschland darüber nicht berichten, dass der Norden...
Was erleben denn die Leute dort im Norden?
Seit dem 7. Oktober beschießt die Hezbollah aus dem Libanon ununterbrochen die Menschen und die Kibbutzim und die Orte dort mit Raketen, mit Drohnen. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, um die 100.000 Israelis mussten evakuiert werden, 90.000, 100.000 ungefähr, mussten ihre Kibbutzim verlassen. Es brechen andauernd riesige Brände aus, ja, tausende Hektar Waldfläche, Landfläche ist verbrannt, die Löscharbeiten kommen gar nicht hinterher, zudem Löscharbeiten unfassbar gefährlich sind in der Gegend, selbstverständlich, weil die Hezbollah einen Dauerbeschuss da hat. Und dass Israelis, jüdische Menschen, ja, ihre Koffer packen mussten und fluchtartig ihr Zuhause im Norden verlassen mussten, weil sie dort nicht mehr sicher sind. Ja, das letzte Mal, dass Juden ihre Häuser verlassen mussten, weil es nicht mehr sicher war, für sie dort zu bleiben, das ist geschichtlich nicht gut ausgegangen. Ja, und dass sich das wieder wiederholt vor unseren Augen, dass niemand darüber berichtet und dass das in den Nachrichten fast überhaupt nicht vorkommt, dass vor allem da fast, muss man sagen, leider auch diese großen Medien, ja, Journalisten in Deutschland nicht dorthin fahren, um darüber zu berichten. Das ist wirklich eine Schande und ich habe mit den wenigen Menschen, die dort geblieben sind, also der Großteil ist evakuiert, aber wenige, die mutigsten Menschen, die wirklich in ihrem Haus geblieben sind, ihr Haus beschützen, teilweise auch viele ältere Menschen, die einfach nicht fliehen können, mit ihnen gesprochen und ihren Augen, also ich habe sie gefragt, ja, was können wir tun? Die haben mir in die Augen gesehen und gesagt, ganz schlicht, berichtet, kommt her, zeigt, was passiert. Wir fühlen uns, als ob wir hier von der Welt vergessen sind, ja. Und das ist mir, das werde ich für immer in meinem Herzen tragen, weil das so herzzerreißend ist. Vor allem muss ich sagen, dass der Norden Israels, ich habe eine ganz starke Verbindung zu diesem Stück Land, weil ich, als ich zum ersten Mal vor 10 Jahren dort war, meine Verwandten haben mir dort alles gezeigt, habe ich wirklich immer gesagt, wenn ich irgendwann Aliyah mache, ziehe ich in den Norden. Das ist einer für mich die schönste Region Israels, diese Kibbutzim. Ich war da teilweise, Alon hat mich in seinen Kibbutz gebracht, ja, in seinem Haus. Also das war so absurd. Man hört Sirenen, Raketeneinschläge, Artilleriegeschosse und dann sitzen wir da und für einen kurzen Augenblick ist Stille, ja, nur so ein Wind in der Palme und es ist so friedlich und man hat dann nur so eine Idee, wie es vor dem Oktober dort war, wie ich es damals erlebt habe und was jetzt dort ist. Und, ach, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil das alles natürlich so...
Du, ich nehme den Faden jetzt kurz nochmal auf, weil, schau, warum die deutschen Medien darüber nicht berichten, ist klar. Weil im Endeffekt Israel nicht oder noch nicht auf die Kacke haut. Weil wenn Israel jetzt wirklich massiv zum Gegenschlag irgendwann mal ausholen sollte, dann werden sich die Deutschen und andere internationale Journalisten im Norden tummeln. Nicht um zu erzählen, wie schlimm es uns geht, sondern was wir so tun auf der libanesischen Seite. Und genau dasselbe ist ja auch in Gaza passiert, beziehungsweise natürlich haben sie berichtet, viele Journalisten und bis jetzt, was die Gräueltaten der Hamas, des islamischen Dschihads am 7. Oktober und die ersten 1-2 Wochen war das Herz und der Verstand noch ein bisschen bei uns geparkt. Aber irgendwann dann relativ schnell, ich kann mich an ein Interview mit dem Deutschlandfunk erinnern, ungefähr 1,5 Wochen nach Kriegsausbruch, wo der Journalist, die erste Frage war noch fair, ja, wie geht es euch in Israel nach diesem Massaker? Und schon ab der 2. bis zur 10. Frage musste ich mich rechtfertigen, ja? Und das nach 1,5 Wochen Kriegsausbruch, was ich ziemlich frech fand.
Absolut. Du erwähnst hier etwas ganz, ganz Wichtiges und absolut Essentielles. Warum ich wieder in den Norden reisen will, warum ich diesen Beitrag gemacht habe, ist, dass wir jetzt noch die Chance haben, bevor, wie du sagst, ein wirklicher Krieg ausbrechen könnte, ja, und Israel wirklich antwortet. Weil das kann man sich ja nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was diese Menschen, die diese ganze Propaganda ja verbreiten, sich denken. Ja, wenn ein Nachbarstaat in Deutschland seit über 9 Monaten, sind es jetzt schon fast 10 Monate bald, ununterbrochen Deutschland ja mit Raketen bombardieren würde. Ja, 100.000 Deutsche, das ist ja umgerechnet, wären das ja noch viel mehr, ja, viel, viel mehr, evakuiert werden müssten. Was denken die denn, wie das Land reagieren würde? Welches Land kann das solch all diese Monate aushalten, ja?
Du, Sarah, das funktioniert nicht.
Ja.
Weißt du, was nicht funktioniert? Ich habe auch in meinem Podcast immer wieder mal, und auch wenn ich Gruppen treffe, Delegationen, Politiker, Journalisten, immer mal wieder frage ich, stell dir mal vor, du würdest unter Raketenbeschuss leben. Oder stell dir vor, 13.000 Raketen würden auf Israel, auf Deutschland abgeschossen werden. Stell dir mal vor, du würdest ganz Schleswig-Holstein wäre evakuiert. Du, das prallt an den Leuten ab. Ja. Weil die Leute können es sich zum Glück nicht vorstellen, weil man in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich und im freien Westen zum Glück nicht unter diesen lebensbedrohlichen, existenzbedrohlichen Situationen sich befindet. Und die Vorstellungskraft, die Menschen schaffen es nicht, sich dahin zu bewegen, und deshalb prallt es an den Leuten ab. Die gucken einen verwundert ab, 13.000 Raketen, die Leute können sich nicht mal eine Rakete vorstellen.
Ja. Weißt du, als ich jetzt vor 3 Tagen dort war, da habe ich das ganz klar am eigenen Körper erlebt. Wir fuhren da, also das war ja absurd, ja, die Straßen sind menschenleer, das ist wie in so einem Horrorfilm, ja. Wenn man in diese wirklich evakuierten Gebiete kommt, sieht man kein Auto, keinen Mensch, kein gar nichts, und man muss extrem schnell fahren, weil wenn man langsam fährt, besteht die Gefahr, dass die Hezbollah einen abschießt. Also das ist unbeschreiblich. Ich versuche das in meinen Beiträgen und Videobeiträgen wirklich einzufangen, damit die Menschen, um Gottes Willen, jetzt nicht in diesen Norden gehen müssen, aber durch diese Beiträge, ja, durch Videos, durch meine Worte, das zumindest ein bisschen nachfühlen können. So, und wir fahren da zu einem Kibbutz, und da kommt plötzlich auf der linken Straßenseite so ein ganz komisches Gebäude, was hat einfach eine ganz interessante Architektur, ja. Und ich frage Alon noch, was ist das für ein Gebäude? Und er sagt mir im Auto, das hatte ich auch aufgezeichnet, das ist eine Turnhalle von einer Schule. So, und dann fahren wir, dann halten wir kurz bei seinem Freund an, der dort geblieben ist, ja. Wir unterhalten uns kurz. 10 Minuten später hören wir plötzlich eine ohrenbetäubende Explosion direkt über unseren Köpfen. Und aus irgendeiner, also göttlichen Fügung, vielen Dank, stehen wir in diesem Augenblick direkt neben einem Schutzraum, ja. Wirklich, der Knall kommt, wir gehen sofort rein, wir hören dann, also für mich ist das natürlich, ich habe in Israel schon so etwas erlebt, aber so im Norden das nochmal zu erleben, das ist nochmal ein ganz anderer, ein sehr, sehr tiefprägender, wirklich erschreckender Eindruck. Wir hören die ganzen Explosionen so. Ein paar Minuten später sagt Alon, komm, lass uns probieren zu gucken, was wirklich passiert ist, damit du diese Aufnahmen hast. Und wir gehen raus und wir sehen, dass diese Turnhalle getroffen wurde, ja. Und dann denke ich mir in diesem Augenblick, was wäre, wenn ich heute Morgen, also in diesem Tag, als ich dahin gefahren bin, Alon, was, wenn ich 10 Minuten später losgefahren wäre, ja? Also was, wenn ich da mir einen Kaffee in der Tankstelle geholt hätte? Dann wäre ich da in diesem Augenblick, ja, wenn diese Rakete fällt. Und wer weiß, was dann passiert wäre? Und einfach sich das nochmal zu verstehen, dass die Menschen im Norden wirklich da Minuten hängen davon ab, ob man getroffen wird, ob dein Haus getroffen wird, ja? Und ich glaube, durch diese einfachen, also was heißt einfachen, diese menschlichen Geschichten, vielleicht, meine Hoffnung, kann man dem Deutschen, ja, ich verallgemeine jetzt natürlich, ja, nicht alle Deutsche, aber den Deutschen, der so keine Ahnung hat, was passiert, vielleicht das ein Stück näher bringen. Denn ich glaube, wenn man irgendwas bei den Deutschen, die da null sich verbunden fühlen zu Israel, irgendwas auslöst innerlich, ja, eine Emotion, ja, eine Empathie zu Juden, zu Israelis, dann wird er vielleicht anfangen, umzudenken. Dann wird er vielleicht nicht so offen sein für diese Propaganda. Ja, dann wird er vielleicht anfangen, sich für Israel einzusetzen, weil das muss man irgendwie, man kann nicht schweigen. Und was ich noch sagen wollte, noch haben wir die Chance, das Narrativ zumindest zu versuchen zu verändern. Denn als der 7. Oktober passiert ist und die IDF in Gaza einmarschiert ist, ja, da war es schon zu spät. Ja, da kam ja nach dem 8. Oktober sofort schon, da hat man den 7. Oktober schon vergessen, ja. Und dann hat man sich nur noch daran erinnert, so Israel bombardiert Gaza. Ja, alles andere war vergessen, ja. Und jetzt, denke ich, kann man noch über den Norden erzählen. Denn wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, dass man einen Krieg hat im Libanon, gab es zumindest ein paar Leute, die gesagt haben, schaut mal, was die Menschen dort erlebt haben. Dann wird es zumindest, das ist meine Hoffnung, für die Hetzer und Hasser nicht so einfach sein, das Narrativ umzudrehen und zu lügen. So.
Ja, da ist tatsächlich was dran. Du, sag mal, und ich nehme an, du bist jetzt keine große Kriegsstrategin, hast wahrscheinlich auch nie irgendwie mal Uniform angehabt und so und dich allgemein, aber in den letzten 2 Jahren doch mit Krieg auch befasst, weil du dich mit der Ukraine befasst hast und jetzt auch mit Israel immer mehr. Dein Eindruck, wie führt Israel und die israelische Armee diesen Krieg vis-à-vis der Hamas, dem islamischen Dschihad im Gazastreifen, vis-à-vis der Hisbollah im Libanon, vis-à-vis den Houthis, dem Iran, Syrien, Irak, all diese ganzen Terrorbanden, Milizen und Staaten um uns herum, wir sind ja komplett, also ich sage immer gerne, wir kämpfen gegen 7 Windrichtungen. Was ist dein Eindruck? Machen wir es gut? Machen wir es schlecht? Sind wir zu langsam, zu schnell? Da gibt es verschiedene Meinungen. Innerhalb Israels, bestimmt du als eine, die im Norden war, gibt es auch sehr viel Kritik. Innerhalb Israels, wo viele Israelis sagen, wir sind am Rumgurken, wir sind am Rumeiern, 10 Monate fast Krieg und wir haben hier kaum was erreicht. Und andererseits gibt es viele auf der Welt, die sagen, wir gehen anscheinend zu hart vor, weil Zivilisten, Kinder, Frauen, ja, für manche Leute sind ja im Gazastreifen, gibt es anscheinend nur Kinder und Frauen, ja, also Terroristen nimmt man eigentlich gar nicht in den Mund, so absurd ist es teilweise, aber auch damit müssen wir kämpfen. Was ist dein Eindruck, wie Israel und die israelische Armee seit 9,5 Monaten diesen Kampf, diesen Krieg führen?
Ich habe ja auch, wo du jetzt gerade die Nachbarstaaten erwähnst, ja, ich war ja auch, als der hier die Drohne aus dem Jemen Tel Aviv eingeschlagen ist, war ich ja auch hier, ja, das war 1 Kilometer von meinem Hostel entfernt, ich war auch sofort da, also nur um das auch nochmal verständlich zu machen, dass auch in Tel Aviv, wo man denkt, ja, eine friedliche Stadt im Zentrum, das ist absolut nicht der Fall, es ist auch eine reale Bedrohung gerade. Also ich kann nur sagen, ich hüte mich immer sehr, weil ich bin sehr, sehr verantwortlich mit dem, was ich auch veröffentliche, ja, Berichte, die ich schreibe, über Dinge zu sprechen, die, wie du auch selber erwähnt hast, ja, ich nicht tief genug einfach informiert, nicht mal informiert, ich kenne mich nicht aus, weil ich nicht innerhalb des Systems bin, ja, ich war nie im Militär, ich muss sagen, da hast du vollkommen recht, ich setze mich seit jetzt über 2 Jahren intensivst mit dem Krieg auseinander, mit meinen Berichten und quasi, ja, wie schon freier Journalismus. Ich kann aus der menschlichen Perspektive sprechen und ich möchte sagen, ich habe in den letzten Monaten nicht hier wahnsinnig viele israelische Soldaten kennengelernt, ja, die mit mir gesprochen haben. Natürlich kann ich weder Namen noch Bilder irgendwie zeigen, ja, noch konkrete irgendwie Geschichten wirklich wiedergeben. Aber ich habe einen Eindruck, und zwar, dass diese Leute, ja, in der IDF, ich habe den allergrößten Respekt immer schon gehabt für die IDF. Ich finde, das sind einer der, die so die besten und stärksten Jungs und Mädels, die Israel hat. Das sind so ehrliche Menschen, ja. Das sind so herzliche Menschen. Das sind so einfach Menschen, die so viel denken, reflektieren. Niemand will hier Krieg, ja, das ist ja den Deutschen absolut, die denken irgendwie, Israel will jetzt, niemand will Krieg. Und wenn man wirklich versteht, was ein Krieg bedeutet, ja, was vor allem der Krieg für diese Leute bedeutet, die an allererster Stelle an der Front stehen, ja, dann würde niemand in den Mund nehmen zu sagen, Israel will Krieg, weil Krieg ist das Schrecklichste, was es gibt, ja. In einen Krieg zu erleben für einen jungen Soldaten und einen jungen Soldaten, das wird einen für ein Leben lang, ich habe sogar jetzt Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn ich nur darüber spreche, das wird einen das Leben lang begleiten, ja, viele Leben von diesen jungen Menschen sind einfach so traumatisiert und zerstört. Aber alle sind sich einig und das berührt mich immer wieder. Wir müssen Israel verteidigen. Das ist unser Land. Ja, 1939 hatten wir keine IDF. Ja, wenn wir 1939 eine IDF hätten, wäre vielleicht die Shoah nicht passiert. Mir ist vollkommen bewusst, was die IDF, was die Armee in Israel für uns bedeutet und für mich als Jüdin auch, die in der Diaspora lebt. Denn wenn es wirklich hart auf hart kommt, und das sehe ich ja in Europa, in Deutschland lebend, und der Hass sich immer mehr verbreitet, ja, ich bekomme jetzt allein, dass sich jetzt meine Followerzahl sich erhöht, jeden Tag, wie du bestimmt auch schon seit Jahren, ja, mit größten Respekt, ich habe ja jetzt erst wirklich so aktiv angefangen, ich habe keine Ahnung, wie ihr das durchsteht und durchmacht. Jeden Tag Morddrohungen, jeden Tag Leute schreiben mir, sie finden meine Adresse heraus und so weiter. Ja, wenn das wirklich jetzt nochmal eskaliert, dann müssen wir Juden alle dankbar sein, dass wir die IDF hier haben, dass wir eine Armee haben, dass wir Israel haben. Eine Armee, die dieses Land, unser Land verteidigt. Das kann ich nur aus menschlicher Sicht sagen und auch diese ganzen Gerüchte, die über hier Soldaten und so weiter, ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen mit noch keinem einzigen israelischen Soldat oder Soldatin gesprochen haben und deswegen ist da irgendwie Platz für all diese Fantasie. Das sind die ehrlichsten, besten Menschen, die ich wirklich je getroffen habe. Es ohne Ausnahme. Und es gibt ja auch, ich habe hier auch einige, das ist auch so viel Respekt, Lone Soldiers kennengelernt. Ja, ich habe hier eine sehr, sehr gute Freundin aus Amerika, deren Bruder, ja, 22 Jahre, ist noch, das ist noch so jung, ja, ich bin selber 28, aber 22, nichts. Der kam nach dem 7. Oktober wirklich aus Amerika hierher, um seinem Land Israel zu dienen. Ja, das sind Geschichten, das ist, ich wünschte, ich könnte mehr erzählen von den Gesprächen, die ich hatte. Aber das einfach nur, und man muss mit Menschen sprechen, man muss sie kennenlernen. Und dann wird man verstehen, glaube ich, was das für eine Armee ist.
Ich stehe auch zu 100% hinter der israelischen Armee, vertrete sie auch jetzt gerade nicht, bin in Zivil. Aber ich bin ja nach wie vor auch Sprecher der Reserve, das heißt immer mal wieder im Reservedienst. Gestern war ich wieder im Reservedienst und stehe hinter dieser Institution, die sich IDF nennt. Weil wie du selber sagst, das ist die Organisation, die für den Schutz, für die Verteidigung, eigentlich für die Existenz des jüdischen Volkes und des Staates Israels definitiv. Und genau deshalb ist es so eine tiefe Wunde gewesen, dass genau am 7. Oktober eben genau die Institution, die wir beide so schätzen, dass wir als IDF versagt haben. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Wunde, weil wenn die Sicherheitsbehörde, die für dein Überleben, deine Überlebensgarantie eigentlich ist, versagt, dann hast du niemanden, du hast keinen Plan B. Ja, und das ist deswegen, ist jetzt in den letzten Monaten, muss die Armee sich auch wieder neu sein Image aufpolieren und wieder den Respekt sich zurückerkämpfen, nicht nur weltweit, sondern auch hier vis-à-vis der eigenen Bevölkerung. Und ich glaube, dass die IDF das jetzt so langsam aber sicher macht. Und das ist wichtig. Sag mal, das mit den Geiseln, 120 Geiseln immer noch. Zum Abschluss, würdest du, was sagt dein Bauchgefühl? Kriegen wir die raus? Und Anschlussfrage, glaubst du, dass Frieden möglich ist?
Also ich wurde so erzogen, immer, also meinen Glauben nicht zu verlieren, ja, und die Hoffnung nicht zu verlieren. Und ich bete jeden Tag für die Geiseln. Das ist, ja, hier in Israel kann man nicht einen Block gehen, ohne ein Foto von einer Geisel zu sehen. Und ich will hoffen, als die vier Geiseln befreit wurden, das war ja auch wie ein Weltwunder, ja. Und das gibt mir Hoffnung. Und ich weiß, dass die Jungs von der und Mädels von der IDF alles versuchen, das zu ermöglichen. Und ich glaube, das Schlimmste ist vor allem auch für die Familien, ja, wenn man jetzt zeigt, dass man die Hoffnung verloren hat, ja, wenn man zeigt, dass man auch Pessimismus und Kälte und Zynismus, das sind ganz fatale Dinge, ja, ich glaube, also nicht nur irgendwie, dass man körperlich stark ist, man muss vor allem mental stark bleiben, deswegen müssen wir für die Angehörigen und die Familien stark bleiben und sagen, wir bekommen diese Menschen zurück, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich will auch hoffen, dass Frieden möglich ist, aber Frieden kann nicht, also wir können jetzt nicht, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ja, über irgendwelche Sachen sprechen, wie ach Gott, ich weiß, diese ganzen, ja, Propagandasachen, ja, besetzte Gebiete und so weiter und so fort, ja. Solange eine Terrororganisation wie Hamas, wie Hezbollah, ja, wie die Houthis da sind, ja, die auch offen in ihren Charter stehen haben, ja, sie wollen alle Juden töten, ja, sie wollen nicht Israel töten, ja, Israelis töten, ja, sie wollen, das Ding ist, es ist alles schwarz auf weiß da, ja, die sagen es mit den eigenen Worten und wir müssen ihnen nur zuhören, ja. Wir müssen, ich habe ja vor kurzem so einen tollen Begriff gehört, Westsplaining heißt das, glaube ich. Ja, also die Hamas sagt, wir wollen alle Juden töten. Dann kommt irgendwie so ein linker Westler und sagt, ja, aber eigentlich meinen sie, wir kämpfen gegen die Besetzung. Nee, die sagen, wir wollen alle Juden töten. Die meinen, wir wollen alle Juden töten. Da muss man nicht irgendwie, weißt du, was da dazu fantasieren. Hoffentlich wird da irgendwann möglich sein. Ja, aber im Augenblick, muss ich sagen, denke ich nicht daran. Im Augenblick denke ich daran, wie wir diesen Terror, ja, das Terrorregime überall um uns herum besiegen können, ja, wie unsere Armee weiterhin stark bleibt, wie wir Juden weiterhin stark bleiben in der Diaspora, weil ich muss sagen, ja, das soll ich noch abschließend sagen, vielleicht wird das vielleicht einige auch zum Aufwecken bringen. Ja, ich war im Norden, ja, in einer der gefährlichsten Gegenden innerhalb Israels, ja, gerade. Ich hatte da, weil ich war auch von einem ganz tollen, ich möchte an dieser Stelle, wenn er das hört, Alon, größten Dank sagen, dass er mir das ermöglicht hat, wirklich absolut, diese Menschen dort haben ihr Leben riskiert, damit ich dort bin, um euch diese Aufnahmen mitzubringen. Jetzt nach Berlin zurückzukehren, nachdem ich erst heute, haben mir heute Menschen geschrieben, wir haben deine Adresse rausgefunden, ja, ich weiß nicht, wo ich mehr Angst habe. Und ich muss sagen, in den letzten Tagen habe ich unfassbar Angst, nach Berlin zu kehren. Ich will da nicht zurückkehren, obwohl ich diese Stadt über alles liebe, ja, ich liebe Berlin. Ich habe da, ich habe da studiert, ja, ich habe da Freunde, aber ich habe Angst. 2024, ja, Juli 2024, junge jüdische Frau hat Angst, nach Berlin zurückzukehren. Ich würde am liebsten hier in Israel bleiben. Am liebsten sogar nochmal in den Norden, wo Hezbollah-Raketen über meinem Kopf fliegen, ja? Und das, ich hoffe, dass das irgendwie in die Köpfe der Menschen reingeht in Deutschland, weil das kann nicht sein, das kann nicht sein.
Bittere Realität, die du schilderst, die für mich natürlich absolut keine Überraschung ist, leider, ich kenne die Realität, on the ground, wie man so sagt, sowohl hier in Israel als auch in Deutschland. Es wird dich abhärten, es wird dich stärker machen, eventuell sogar dich weiter pushen, dass du noch mehr Einsatz zeigst. Kann sein, dass dein Leben sich seit dem 7. Oktober für immer wirklich auf den Kopf gestellt hat und du das nicht mehr irgendwie wirklich ändern kannst und wieder normal oder in dein altes, normales Leben vor 7.10. zurücktreten kannst. Aber ich bin gespannt. Ich werde weiterhin schauen, was du so machst. Und hier, liebe Zürerinnen und Zürer, heute ganz kurz zum Abschluss ein kurzer Aufruf. Wer von euch mich unterstützen möchte, Arye Sharus Shalikar, auch drei Namen, gerne meinen Podcast euren Freunden und eurer Familie weiterschicken und empfehlen. Und wer von euch, nochmal drei Namen, Sarah Maria Sander unterstützen möchte, bitte followt ihr auf Instagram. Schreibt ihr bitte auch privat. Ich hoffe, dass Sarah etwas ins Leben wecken wird, wo sie eventuell dann auch finanziell abgedeckt ist, weil was sie hier macht, macht sie irgendwie aus der eigenen Tasche. Ihr wisst, das ist teuer. Unterkünfte, Benzin, die Zeit und Schutzausrüstung natürlich im Kriegsgebiet, im Norden, im Süden. Also wer von euch Sarah unterstützen möchte, schreibt ihr bitte auf Instagram oder wenn ihr sie nicht findet, schreibt mir. Und ich werde euch den Kontakt herstellen und vielleicht findet der eine oder die andere von euch einen Weg, tatsächlich Sarah auch zu unterstützen, finanziell zu unterstützen oder auch so zu unterstützen. Und dafür bin ich euch jetzt definitiv schon mal dankbar. Und ich freue mich, Sarah, aufs nächste Gespräch mit dir irgendwann einmal in einigen Monaten, wo du uns hier vielleicht meinen Zürerinnen und Zürern noch einmal berichten kannst, wie es mit dir weitergeht, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Alles Gute dir.
Vielen, vielen Dank dir.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.